Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht, jetzt gerade in diesen Augenblicken. Ich hatte heute Morgen einen ziemlich turbulenten Morgen, bin zwar ruhig aufgestanden, hatte so einen Frieden im Herzen und dann sind ein paar Dinge passiert, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Und vielleicht geht es dir genauso. Und ich dachte, wir sind jetzt einfach noch mal ein paar Augenblicke stille und sprechen mit Gott, sagen ihm das, was uns gerade bedrängt, was uns bedrückt, was uns zu schaffen macht, legen ihm das hin und sagen, Herr, sprich du jetzt zu mir, lass mich hören. Jeder macht das für sich in der Stille. Danke, Herr, dass wir stille werden dürfen vor dir und dass wir bewusst unseren Gedanken, unser Herz, unseren Geist und Seele auf dich ausrichten dürfen, Herr. Erfülle uns jetzt mit deinem Geist und begegne uns in deinem Wort und schenk du uns erleuchtete Augen des Herzens. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Haben heute Morgen schon einiges gehört vom Jesaja, dass es um den Jesaja geht, diesen Weihnachtsmann. Das Jesaja-Buch, wenn da so mancher drüber nachdenkt, dann denkt er an manche grausame Geschichte. Da denkt er an manches Gerichtswort, das in diesem Jesaja-Buch ausgesprochen wird. Aber Jesaja ist für mich auch ein Buch, das nicht nur Gericht spricht, sondern auch Lichtblicke schenkt. Weihnachten, das Fest des Lichtes, das Weihnachten, das Licht oder das Fest, wo man einander eine Freude bereitet. Von daher auf der einen Seite Urteil, Gericht, aber auf der anderen Seite auch das Buch mit Lichtblicken. Wie verstehen wir das Jesaja-Buch wirklich? Wenn ich mir einen bestimmten Abschnitt im Propheten Jesaja anschaue, dann erinnert mich das an eine Reise, die ich vor Jahrzehnten mal gemacht habe mit meiner Frau und unserem damals ersten Kind. Das war im Pfalzertal in der Schweiz, in Graubünden, ein ganz enges Tal. Und mich hat das fasziniert, dort dieses Tal, die Berge zu erleben, dort zu wandern. Das hat uns so richtig Spaß gemacht. Und mit großer Begeisterung waren wir unterwegs und sind gewandert. Doch sehr oft passierte es, wir hatten uns einen Berggipfel vorgenommen und man sah nur diesen Berggipfel, das schmale, enge Tal und man sah das ganze Umfeld gar nicht. Man konnte es gar nicht wahrnehmen. Und dann kamen wir oben auf den Gipfel. Und dann schweifte unser Blick plötzlich in die Weite und dann waren wir begeistert, wie wir da die Höhenzüge sahen von Berg zu Berg zu Berg und die Täler dazwischen. Der Blick, der sich eröffnete und plötzlich erkannten wir, wie die ganzen Berge zusammenhängen und wie sie miteinander verbunden sind. Und damit ergab sich ein faszinierendes, ein atemberaubendes Panorama. Und dieses Bild möchte ich mal auf den Propheten Jesaja anwenden. Steht uns ein einzelner Text vor Augen, wenn wir uns diesen Text mal aus der Nähe betrachten, kann es passieren, dass wir die Bedeutung dieses Textes gar nicht so schnell begreifen, weil wir den Kontext gar nicht kennen und dass die Prophetie, die dahinter steht, so leicht übersehen. Doch stellen wir dann die Gesamtperspektive her, dann sehen wir plötzlich die Zusammenhänge und die Faszination dieses Buches. Und darum möchte ich uns heute Morgen mitnehmen in diese, wie wir bereits gehört haben, Gottesknechtslieder. Kennt ihr nicht auch solche Momente, wo man nur einen bestimmten Auszug sieht, einen bestimmten Berg sieht und plötzlich aus der Distanz sieht man die ganze Bergkette und man ist begeistert. Und so geht es uns mit dem Jesaja. Als ich mich überraschenderweise gefragt wurde, auf den Jesaja mal einzugehen. Der Herr ist Rettung, bedeutet sein Name. Der Herr ist Heil, der Herr ist Hilfe. Einer der bedeutendsten Propheten im Alten Testament, und man bezeichnet ihn als den Evangelisten des Alten Testamentes. Und sein Leben war nicht immer einfach. Er erlebte ganz tragische Umstände, drohende Konflikte in Israel, und die umliegenden Völker musste er das Gericht sprechen. Aber brauchen wir uns mit diesen problematischen Themen, müssen wir da stehen bleiben, sondern wir entdecken, dass hineingeflochten in diese Geschichte eine ganz tolle Geschichte von Gott darin verborgen ist. Gottes Reden mit gewaltigen Verheißungen, Lichtblicken, ein goldener Faden, der mit hineinkommt. Mir ging eigentlich ein Bild durch den Kopf, ein Teppich. Auf der Unterseite ein totales Chaos. Und wenn du ihn umdrehst, ein schönes Bild. Und das ist, was Jesaja, wo Jesaja eigentlich drauf hinaus möchte. Jesaja, der diese gewaltigen Verheißungen von Gottes Reden erfahren hat und der in seinem Buch in der ersten Instanz spricht dieses Buch ihn in seiner Situation an. In einer zweiten Instanz ist das Volk Israel angesprochen. Ihnen gelten diese Reden. Und dann in der dritten Instanz über alles hinweg ist natürlich der Gottesknecht, der dienende Gottesknecht, Jesus Christus, damit gemeint. Diese messianische Gestalt, Jesus Christus, der Gottes Willen und Gottes Recht in dieser Welt verkörpert. Aber ich finde es spannend, dass nicht nur Jesaja, das Volk Israel und besonders der Messias darin vorkommt, sondern auch jeder von uns, du, der du heute Morgen hier bist, wir kommen auch in diesem Buch des Jesaja vor. Weil Gott einen Rettungsplan hat für diese Welt. Und dass dieser Rettungsplan nicht nur für sein Volk gilt, sondern dass er der ganzen Welt, allen Völkern in dieser Welt gilt. In Jesaja 49, Vers 6, einem dieser Gotteslieder, kommt das nämlich zum Ausdruck. Was für eine große Hoffnung liegt in den Verheißungen des Messias durch den Jesaja. Jesus, der kommen würde, der inzwischen gekommen ist vor 2000 Jahren. Und eines Tages am Ende der Zeit wiederkommen wird. Und dann Gottes Recht endgültig aufgerichtet wird in dieser Welt. Ganz spannend. Ich werde jetzt nicht aus Zeitgründen nicht groß drauf eingehen, aber ich habe einen Gedanken gelesen, da gibt ein Theologe, der sagt, macht das mal so plausibel, das Jesaja-Buch ist ja aus zwei Büchern aufgeteilt. Das Buch Kapitel 1 bis 39, 39 Bücher im Alten Testament, Kapitel 40 bis 66, 27 Bücher im Neuen Testament. Und der erste Teil reflektiert inhaltlich das Alte Testament des Jesajas. Und der zweite Teil des Jesajas tut mit einer Vehemenz das Neue Testament reflektieren, das, was uns in Jesus Christus schenkt. Das mal so ganz kurz noch zum Aufbau. Und als ich in diesen Betrachtungen des Jesaja-Buchs unterwegs war, im Blick auf die heutige Predigt, fiel mir mein Blick auf diese vier Gottesknechtslieder. Das sind Abschnitte in dieser zweiten Buchhälfte, wo es eigentlich um das Neue Testament geht, um das Evangelium, das zukünftig kommen wird. Da spricht Jesaja über diesen Gottesknecht. Da gibt es natürlich in der Theologie alle möglichen Theorien, woher die stammen und ob die wirklich von Jesaja sind oder nicht. Heftige Diskussionen, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Sondern es geht um Gott, um Jesus Christus und seinen Sohn. Und für mich sind diese Gottesknechtslieder einfach Texte, wo Jesaja seine eigene Situation verarbeitet und seine eigene Situation mit seinem Volk verarbeitet und das mit hineinflechtet in dieses prophetische Buch, was er uns da festgehalten hat. Und das dann schließlich mit einem ganz besonderen Hinweis auf den kommenden Messias, der endgültig kommen wird, vor 2000 Jahren gekommen ist. Und damit wird uns ein grandioser Höhenzug Gottes uns gemalt, wo Gottes Heilsplan uns aufgezeichnet wird. Ich möchte jetzt kurz in diesen vier Schritten mal diese vier Jesaja-Texte beleuchten. Jesaja 42, manche haben wir gehört, ich werde sie heute Morgen nicht vorlesen. Ich möchte euch Mut machen, sie zu Hause nochmal selber nachzulesen. Jesaja 42, 1 bis 4. Gott beauftragt seinen Gottesknecht. Ihr müsst mal drauf achten. Die haben einen Aufbau, ein Schritt folgt dem anderen. Gott beauftragt seinen Gottesknecht. Der Text erinnert an die Einsetzung eines Königs, König Saul, König David im Alten Testament. Und der König war zuständig, damit das Recht des Volkes erhalten blieb. Das war seine Aufgabe. Dagegen hier in diesem Jesaja 42 Text, da erhält Gottes Knecht, also der Diener Gottes in dieser Welt, der Knecht Gottes, der Diener Gottes, erhält eine prophetische Aufgabe, die Wahrheit und damit das Bestehensrecht vor Gott den Völkern zu bringen. Das ist die Beauftragung Gottes an seinen Knecht. Und darin kommen uns die so oft zitierten Worte, die wir bereits gehört haben: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das zeigt uns die Größe von Gottes Knecht, indem er sich über die Menschen erbarmt, indem er sich ihrer annimmt, sie verschont und ihnen die Hilfe anbietet in seiner Rettung. Wie schwer fällt uns doch Zerbruch an? Wie schwer fällt es uns, Zerbruch zu begegnen? Eine Ehe, die gescheitert ist. Man begegnet einem dieser Partner, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Oder eine Person, die eine angehörige Person durch den Tod verloren hat. Da sind wir verunsichert und wissen nicht, was wir sagen sollen. Und gerade in dieser Verlorenheit, sagt Jesaja uns, ist Gott für sein Volk da. Ist Gott für die Welt da. Kommt Jesus in diese Welt als Messias und ist für die Völker da, die in große Not geraten sind, weil sie nicht in Gottes Willen leben, verachtet sind. Der Gottesknecht, der Messias, wird dann im Neuen Testament herangezogen, zum Beispiel in Philipper 2. Da spricht Paulus von dem Gottesknecht, der sein Leben für uns gegeben hat. Da beschreibt der Paulus in einer phänomenalen Weise, wie Christus den Leidensweg für uns gegangen ist. Lest mal Philipper 2, das Gottesknechtslied von Paulus, wo er Jesus als den für uns gestorbenen Gottesknecht bezeichnet, der damit das zerbrochene Rohr wieder aufstellt, den glimmenden Docht wieder entfacht, dass er brennt wie die Flamme einer Kerze. Und deshalb zitiert Gott Jesaja 42 in der Taufe von Jesus in Markus 1, Vers 11. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Oder in Matthäus 12 ist Jesus im Gespräch mit den Pharisäern, als er den Mann mit der verdorrten Hand geheilt hat. Dieser Mann mit der verdorrten Hand, der am Sabbat geheilt wurde und die Pharisäer ihn zurechtweisen, wie er das machen kann. Da entscheiden sie sich, Jesus umzubringen, Und Jesus verschwindet, er zieht sich zurück. Und dann offenbart Gott sich und sagt, das ist mein erwählter Knecht. Das ist mein Sohn, der für euch die Rettung ist. An ihm habe ich Wohlgefallen. Da wird Jesaja 42 zitiert, dieser Mann mit der verdorrten Hand, wo Gott sich seinem Sohn offenbart und sich zu ihm stellt. Gott beauftragt seinen Gottesknecht. Das zweite Gotteslied ist Jesaja 49. Der Gottesknecht bekennt sich zu seinem Auftrag. Faszinierend in diesem zweiten Lied, da sagt Jesus, ja, das ist meine Aufgabe, ich nehme diese Aufgabe an. Da spricht der Gottesknecht selbst. Im ersten Text hat Gott gesprochen, hier spricht Jesus selbst, wie er von Gott von Geburt an auf berufen war. Er bekennt sich ausdrücklich zu seinem Auftrag und beschreibt, wie Gott ihn bevollmächtigt hat. Er spricht davon, wie Gott ihm die Worte in seinen Mund gelegt hat, wie ein scharfes Schwert oder wie eine Pfeilspitze in ein Herz dringt. Das Wort Gottes, das die Menschenherzen erreicht, da bekennt sich der Sohn Gottes dazu. Und er bekennt sich und stellt sich auch unter Gottes Schutz. Und als Jesus das bekannt hat, bekennt Gott im Vers 3 dort im Jesaja 49, da bekennt Gott sich zu seinem Knecht und sagt, das ist er. Gott erneuert damit auch seinen Auftrag an Jesus. Aber auch Jesaja, das Volk Israel und erst recht der Messias bekennen in diesem Text ihre menschliche Hilflosigkeit, in dem alles vergeblich erscheint. Jesus scheinbar kraftlos ist und nicht mehr kann und alles umsonst scheint. Doch der Messias beruft sich auf das Recht Gottes. Er beruft sich auf den Lohn, den er empfangen wird. Und in der äußersten Not weiß er sich allein wertgeachtet durch Gott. In den Versen 4 und 5. Gott ist seine Stärke. Und indem er seine Hilflosigkeit schildert, darin erfährt er die Treue Gottes. Und so wie der Messias, der Gottesknecht, sich auf die Zuverlässigkeit Gottes beruft, kommt am Ende dieses Textes das Faszinierende. Da erweitert Gott die Sendung von Jesus. Da sagt er nämlich zu ihm, ich möchte, dass du dieses Evangelium, diese Botschaft der Rettung bis an die Enden der Welt verbreitest. Da erweitert Gott seinen Auftrag, die Rettung bis an die Enden der Welt. Die Frage, die sich heute Morgen stellt, ist unser Bekenntnis zu Gott, Gottes Berufung in unserem Leben und unser Bekenntnis zu Gott in unserer Hilflosigkeit. Lernen wir daraus? Gerade darin liegt der Zuspruch Gottes, die Beauftragung. Und darum kommen wir zu Jesaja 50, dem dritten Gotteslied. Und das baut dann auf dem vorigen drauf auf. Die Beauftragung, Gott, Jesus stellt sich zu dem Auftrag. Und drittens, im Scheitern bleibt dem Gottesknecht nur eines übrig, sich an der Treue Gottes festzuhalten. Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Auch im dritten Lied steht das Scheitern im Mittelpunkt, in Form eines Selbstberichtes. Jesaja, das Volk Israel und der Messias werden nicht angenommen. Sie erfahren Verfolgung, sie stehen allein da, sie werden geschmäht, misshandelt. Aber diese Verfolgung schafft es nicht, ihnen das Vertrauen auf Gott abzusprechen. Im Gegenteil, sie halten sich umso mehr an Gott fest, an dem Vater. Der Gottesknecht hält an seiner Überzeugung fest, dass Gott sein Rechtssprecher ist, sein Retter, sein Helfer. Und seine Gegner am Ende, zerfallen wie ein Gewand. Habt ihr schon mal einen alten Stoff, der lange in der Sonne lag, angefasst? Der zerfällt. Und so beschreibt Jesaja das auch und sagt, am Ende von wie ein Gewand zerfällt oder von Motten zerfressen wird. Und damit versinkt der Knecht nicht in Klagen, sondern er durchsteht die große Not tapfer, indem er sich in einem Akt des Vertrauens auf Gott verlässt. Er kann sein Leiden annehmen, weil er darauf vertrauen darf, dass sein Vater sein Retter ist. Gewaltig. Dort, wo du in einem Tiefpunkt deines Lebens bist, lerne von Jesus. Vertraue dich ihm an in dieser Not, in dieser Situation. Im Scheitern bleibt dem Gottesknecht nur die Treue Gottes. Und dann kommt das vierte Gotteslied, Jesaja 52, Vers 13 bis Kapitel 3, 53, Vers 12. Das ist das Leidenslied von Jesus im Alten Testament. Einer für alle. Das Fazit, hier ziehen die Menschen das Fazit, was hier alles passiert. Dieses Fazit, der Mensch spricht also selber in der dritten Person, das ist eingerahmt in ein Gotteswort in den ersten Vers und am Ende spricht Gott nochmal. Aber zwischendrin spricht der Mensch selber. Die Erkenntnis des Menschen, der Gottesknecht ist gescheitert. Der Gottesknecht ist gescheitert. Aber das Spannende in diesen Texten ist, in den Versen 4 bis 6, die Erkenntnis des Menschen, dass der Gottesknecht stellvertretend gescheitert ist. Also an der Stelle für uns Menschen, einer für alle. Einer für alle. Das ist ein gewaltiger Fortschritt, der hier stattfindet. Das vierte Lied nimmt also damit die vorigen Lieder alle auf und entfaltet sie zu einem Ergebnis, zu einer Frucht, zu einem Blick auf dieses Bergpanorama. Der Auftrag ist dem Gottesknecht gegeben. Der Gottesknecht stellt sich dazu. Und der Gottesknecht weiß, er kann sich nur auf die Treue Gottes verlassen. Und im vierten, der Mensch erkennt, er ist gescheitert. Aber bei Gott siegt er, weil er sich ihm anvertraut hat. Und deshalb ist er für uns gestorben. Ist das nicht gewaltig? Diese dritte Person, hier kommt der Gottesknecht nicht mehr zu Wort, sondern sein Leidensweg wird mit einer Brutalität beschrieben, mit einer Grausamkeit. Und das Faszinierende und Traurige an der ganzen Geschichte ist, sprecht mal mit Juden über Jesaja 53. In ihren Schriften kommt das nicht vor, das ist ausgeklammert. Weil sie nicht an den Messias glauben wollen. Und ich habe schon Zeugnisse gehört von Juden, wo Christen mit Juden gesprochen haben und über Jesaja 53 gesprochen haben. Und sie ihnen diesen Zusammenhang geschildert haben. Und da sind solche Juden zum Glauben gekommen, weil sie plötzlich erkannten, dass diese Ereignisse sich in Jesus Christus wirklich erfüllt haben. Sein Leiden geschieht in Stellvertretung für die vielen. Für die vielen, die ihm das Leid angerichtet haben, verursacht haben. Und seine Schmerzen gehen zugunsten seiner Verfolger, indem er ihnen das Heil, die Rettung zukommen lässt. Und darum heißt es in Jesaja 52, Vers 13 am Anfang, wo Gott spricht, er wird erfolgreich sein, erhöht werden und erhaben sein. Und am Ende von Jesaja 53, dem Text, heißt es dann weiter, wo Gott spricht: Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Und genau an dieser Stelle wird Jesaja zum Evangelisten im Alten Testament. Da wird er zum Evangelisten im Alten Testament, und darum nennt man diese Texte vom Jesaja auch das Evangelium des Jesajas im Alten Testament, weil sie auf Jesus Christus hinweisen. Diese Freudenbotschaft, diese Hoffnung, die Rettung, die in Jesus Christus in die Welt kommt. Da offenbart Gott seine Herrlichkeit. Gottesknecht heißt ja Gottesdiener, Menschendiener, Menschensohn, weil die Menschen durch seinen Dienst, den Dienst von Jesus und seinen Leidensweg gerettet werden. In Johannes 13 feiert Jesus das, oder möchte Jesus das Passahmahl feiern. Und bevor sie dieses Passahmahl miteinander feiern, da nimmt Jesus die Schürze und die Schüssel mit dem Wasser und wäscht den Jüngern die Füße. Und dann kommt der Petrus und sagt: Herr, nicht du wäschst uns die Füße, das müssen wir machen. Und dann sagt Jesus zu dem Petrus: Wenn ich dich jetzt nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Wenn ich dich jetzt nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Hier weist Jesus hin auf die darauf folgende Kreuzigung von ihm. Daraufhin macht er aufmerksam, dass diese Kreuzigung die Rettung für den Menschen ist. Und er gibt ja den Auftrag anschließend: Geht ihr hin und dient ihr genauso den Menschen, wie ich euch gedient habe. Und damit das Bergpanorama entfaltet sich zu einem erstaunlichen Blick. Das geknickte Rohr, der glimmende Docht, wird nicht ausgelöscht, sondern wird neu leben. Das Rohr wird aufgerichtet werden. Die Kerze wird entfacht. Hier hört die Hoffnung nicht auf, sondern die Hoffnung geht weiter. Sie geht weiter bis ans Ende der Zeit, bis Jesus Christus ein zweites Mal kommt, nämlich in Offenbarung 5, die Verse 9 bis 10. Da heißt es nämlich in der Offenbarung: Und nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, du hast sie zu Menschenherrschern Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Sie werden einmal auf der Erde regieren. Das ist, was wir in Christus haben. Jesaja hat es prophezeit im Alten Testament, als Gott den Gottesknecht berufen hat, der Gottesknecht sich dazugestellt hat und der Gottesknecht in seiner Not sich nur an den Vater festhalten konnte und der Vater sich zu ihm bekannt hat und gesagt hat: Bis an die Enden der Erde soll diese Botschaft weitergegeben werden, weil du anstelle der Menschen die Last auf dich genommen hast. Ist das nicht eine Hoffnung für Weihnachten? Ist das nicht eine Hoffnung in unsere Zeit hinein? Und diese Hoffnung hörte nicht auf, als Jesus auferstanden ist. Diese Hoffnung geht weiter bis ans Ende und Jesus Christus wiederkommt. Jesaja, der dienende Gottesknecht. Das galt zunächst ihm, das galt zunächst seinem Volk, Aber in Hauptsache ist Jesus Christus hier angesprochen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort auch in unsere Zeit hineinspricht und uns Hoffnung gibt. Jesaja, der in so einer unsicheren, düsteren Zeit gelebt hat, aber den du beauftragt hast und bevollmächtigt hast und der schon in seiner Zeit auf den großen Gottesknecht, den wahren Gottesknecht hingewiesen hat, der du dann, Herr Jesus, für uns geworden bist. Danke. Und wir stehen heute Morgen in Ehrfurcht vor dir, dass du als Sohn Gottes diese Aufgabe angenommen hast und in deiner Not dich an dem Vater festgehalten hast, auch in deiner Todesstunde und gerufen hast, meinen Geist befehle ich in deine Hände, Herr. Das war deine Rettung. Und der Vater hat dich auferweckt, hat dich aus dem Tod herausgeholt, so dass wir heute sagen können, unser Heiland, unser Messias, der für uns gestorben ist, damit wir mit dem Vater versöhnt werden. Danke. Und danke, dass diese Botschaft auch in der heutigen Zeit noch gilt und dass diese Hoffnung weiterhin in uns lebt, dass du auch in unserer Zeit das geknickte Rohr aufrichten möchtest und dem glimmenden Docht neu entfachen möchtest, Herr. Schenke das in unserer Zeit. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.